Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Was ist uns die Bundeswehr wert? Darum soll es in diesem Politik-Podcast gehen, Folge 364. Wir wollen die Einführung eines Veteranentages zum Aufhänger nehmen, um genau darüber zu sprechen. Gemeinsam mit der Union haben die Ampelfraktionen heute, wir zeichnen diesen Podcast am Donnerstagmittag gegen 2 Uhr auf, gemeinsam haben die Ampelfraktionen mit der Union beschlossen, am 15. Juni soll künftig an jene erinnert werden, die für unser Land, für unsere Demokratie, für unsere Werte ihren Dienst in der Truppe getan haben und dies auch weiterhin tun. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat sich vor einer Stunde etwa folgendermaßen geäußert.
Wir stehen gemeinsam hinter den Frauen und Männern unserer Bundeswehr. Jeder Soldat, jede Soldatin ist uns wichtig, ganz gleich, ob im aktiven Dienst oder darüber hinaus. Es geht um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen. Und es geht um ihre Familien.
Es geht um die Familien, die müssen den Dienst ihrer Angehörigen auch mittragen, mit allen Konsequenzen, was das bedeutet in diesen Zeiten, in diesen Krisen und Kriegszeiten. Das wird Thema sein und was in anderen Ländern längst eine Selbstverständlichkeit ist, sorgt in Deutschland ja immer noch für Diskussionen. Darüber wollen wir also reden, aber auch über den größeren Kontext. Was bringt dieser Tag mit Blick auf die Wertschätzung der Bundeswehr in der Bevölkerung? Was bedeutet es, wenn eben der Verteidigungsminister im Angesicht der russischen Bedrohung fordert, wir, Deutschland, wir müssten kriegstüchtig werden? Anna Engelke ist bei mir, geschätzte Kollegin vom NDR. Du machst den Podcast Streitkräfte und Strategien.
Streitkräfte und Strategien zusammen mit meinem Kollegen Carsten Schmiester. Und wir haben diesen Podcast, ist eigentlich eine 55 Jahre alte Radiosendung, Streitkräfte und Strategien für die sicherheitspolitische Community. Und dann haben meine Kollegen am 24. Februar 2022 gesagt, als die Russen die Ukraine voll angegriffen haben, dass jetzt sie diesen Krieg, was da passiert, erklären wollen. Und da haben sie dann Streitkräfte und Strategien, die Radiosendung genommen und haben daraus erstmal einen täglichen Podcast gemacht.
Ja, und seitdem ich mich, Frank Kapellan, hier im Hauptstadtstudio zuständig, eben nicht nur für die Sozialdemokraten seit vielen Jahren, sondern seitdem ich mich auch ein wenig mit Verteidigungspolitik beschäftige, höre ich da auch gerne rein und habe mit Respekt zur Kenntnis genommen, dass Sie im vergangenen Jahr auch den Verteidigungsminister in einer Folge persönlich zu Gast hat. Markus, schön, dass du auch bei uns bist. Markus Pindur, sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks. Du hast die Debatte gerade verfolgt, kommst quasi gerade aus unserer Mittagssendung, um abzubilden, was im Bundestag diskutiert wurde in Sachen Veteranentag.
Ja, das war schon also ein besonderer Bundestagsmoment, muss ich sagen. Das hat man selten. Da wurden also immer wieder die gleichen Stichworte auch hineingebracht und das eben auch übergreifend, parteiübergreifend, wie man so schön sagt. Die Union war da also auch mit im Boot. Das war schon etwas Besonderes und es ging immer um das besondere Stichwort Sichtbarkeit und Anerkennung für die Bundeswehr. Und da hat sich nicht nur im Bundestag etwas bewegt, dass man jetzt das mit auch mit einem Veteranentag ehren will und diese Anerkennung aussprechen will. Da hat sich offensichtlich auch in unserer Gesellschaft etwas bewegt an Wertschätzung für die Bundeswehr, für die Soldatinnen und Soldaten und eben auch für die Veteranen, die Altgedienten, die mal bei der Bundeswehr waren und dann vielleicht wieder im Zivilleben sind. Das ist eine neue Wahrnehmung und das ist ein Produkt des Ukraine-Krieges.
Ja, das hat ja relativ lange gedauert, hat ja auch eine lange Vorgeschichte, also dieser Veteranentag. Ich habe mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Alt darüber schon gesprochen, bevor er überhaupt im Bundestag war. Er war als Soldat in Afghanistan, hat Drohnen mehr oder weniger gesteuert dort, hat ein Fachwissen, was in diesem Punkt auch immer wieder in Anspruch genommen wird unter Bundestagsabgeordneten. Aber er hat sich dann eben ganz besonders stark gemacht für diesen Veteranentag. Wir haben ihn heute im Bundestag gesehen. Er wurde auch vom Verteidigungsminister gelobt für dieses Engagement. Er ist auf Boris Pistorius zugegangen und hat gesagt, haben wir eure Unterstützung? Finden wir eine Mehrheit dafür, einen solchen Gedenktag in Deutschland einzurichten? Und es hat letztlich geklappt und du hast es gesagt, Markus, das Besondere war eben auch, dass die Union mit dabei war.
Das war schon wirklich beeindruckend. Und das sind, man kann jetzt sagen, so wie der Abgeordnete von den Linken, Dietmar Bartsch, das sei doch eigentlich nur Symbolpolitik. Und da muss ich einfach widersprechen, weil auch Symbole sind wichtig. Und Symbole sind wichtig für Menschen. Und wenn man diese Bundeswehr auch zu einem attraktiveren Arbeitgeber machen will und wenn man zum Beispiel erreichen will, dass wir die Sollstärke auf 203.000 Männer und Frauen aufstocken, dann muss diese Bundeswehr auch präsent sein im gesellschaftlichen Dialog. Das heißt nicht, dass sie heroisiert werden soll von Heldentum und so weiter. Da ist in Deutschland, glaube ich, auch keine Gefahr, weil das einfach so schlecht belegt ist aus unserer Geschichte. Es geht nicht um Heroisierung, es geht um Sichtbarmachung und um Anerkennung. Und das ist, glaube ich, wichtig auch für die Bundeswehr und für die Soldaten und für Menschen, die sich dafür interessieren, vielleicht zur Bundeswehr zu gehen.
Man kann das natürlich anders sehen. Also es wurde heute und im Vorfeld im Rahmen dieser ganzen Diskussion etwa von Vertretern der Linkspartei gesagt, wir brauchen keinen neuen Heldengedenktag. Da musste ich schmunzeln, weil meine Oma immer den Volkstrauertag als Heldengedenktag in der Tradition der Nationalsozialisten bezeichnet hatte. Also das war in dieser Generation ja nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen. Und da wird dann jetzt die Frage gestellt, wenn wir einen solchen Veteranentag einrichten, ist das ein Zeichen der Militarisierung unserer Gesellschaft? Da wurde zum Beispiel auch gefragt, naja, wenn wir jetzt Soldatinnen und Soldaten ehren und wertschätzen, warum tun wir das nicht mit Zivildienstleistenden, die sich eben dafür entschieden haben, in die Pflege, in die Altenpflege zu gehen, beispielsweise in den Sanitätsdienst. Also dann müsste man doch deren Leistung auch anerkennen. Anna, was ist davon zu halten, also von solchen Argumenten? Also kannst du verstehen, dass so auch argumentiert wird?
Du, freies Land, man kann natürlich auch so argumentieren. Aber was ich interessant finde, ist diese Zahl, die Sie auch genannt haben in der Debatte, 10 Millionen. 10 Millionen Veteranen nach der Definition derjenigen, die jetzt für den Veteranentag gestrichen haben. Ich meine, wir sind 83 Millionen, 10 Millionen. Das heißt, jeder, der mal bei der Bundeswehr war, die mal bei der Bundeswehr war, da drin sind auch die Polizeibeamte, die im Auslandseinsätzen waren. Also das ist schon bemerkenswert. Fast jeder Achte in Deutschland ist mit diesem Tag gemeint. Und ich berichte jetzt seit 1997 immer wieder über Verteidigungspolitik. Und etwas, was sich so durchgezogen hat wie ein roter Faden, ist halt die mangelnde Wertschätzung dessen, was die Soldaten und die Soldatinnen tun. Und von daher bin ich bei diesem Veteranentag völlig d'accord. Wir haben ja gerade vor der Aufzeichnung schon ein bisschen gesprochen, was fällt uns zu Veteranentag ein? Und Markus und ich waren ja in USA Korrespondenten und ich weiß noch, das muss irgendwie so 2010 gewesen sein, da war ich auf der Iowa States Fair und da stand vor mir so eine junge Frau, von der hatte ich einen O-Ton geholt, weil ich irgendwas wissen wollte. Und dann sagte ich, ne, wer sie denn so sei, und dann den Namen erinnere ich nicht mehr, aber sie sagte, sie sei a veteran. Und dann guckte ich die so an, die war 23 und ich so, wie a veteran? Und die war natürlich eine Veteranin, war im Irak für die USA gewesen, weil unser Denken hier in Deutschland, das geht ja genau Richtung Volkstrauertag, Zweiter Weltkrieg. Die Männer, das waren ja versehrte Männer, mit denen wir groß geworden sind, diese Bilder, ne, die Männer, denen ein Bein fehlte oder die anders noch gezeichnet waren vom Zweiten Weltkrieg. Und das ist, glaube ich, das, Markus, was du meinst. Weißt du, sich im Kopf davon zu verabschieden. Und das ist ja das, was sowieso jetzt mit dem Blick auf die Bundeswehr passiert. Dieses, es ist nicht der Vorläufer, es hat mit diesen 12 Jahren 1933, 1945, hat diese Bundeswehr einfach nichts zu tun. Es ist die Bundeswehr der Bundesrepublik. Und wir holen langsam Dinge nach. Und meines Erachtens gehört dazu auch so etwas wie ein Veteranentag. Muss man immer noch gucken, was machen die mit dem Tag? Ist das nur eine Würstchenbude? Oder wird das irgendwie so eine PR-Show, was ich nicht glaube? Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt erstmal dafür. Das heißt nicht, dass ich nicht meine ganzen Freunde toll finde, die Zivildienst gemacht haben. Die können auch an bestimmter Stelle natürlich geehrt und mitgedacht werden. Aber Soldat sein, Soldatin sein, das ist einfach was Besonderes.
Die Veteranen übrigens legen selbst Wert darauf, dass das Ganze nicht als offiziöses Gedenken mit steifem Protokoll und Blasmusik begangen wird. Ganz im Gegenteil. Also wenn man sich anschaut, was die Veteranenverbände, die es ja gibt, da wollen, ist, dass sie einfach sich ein Familienfest, ein Volksfest wünschen.
Jetzt muss ich schmunzeln, weil du hast an meinem Schreibtisch gesessen hier, als ich auf Dienstreise war in den vergangenen Tagen. Und ich nehme an, du hast diesen Artikel hier aus der Rheinischen Post ausgedruckt. Und die Überschrift, nationaler Tag für alle Veteranen mit Picknick und Bands.
Genau.
So, und das bringt das ja auf.
Das ist das, was die wollen. Das sind keine stumpfen Militaristen, die sich selber abfeiern wollen. Das sind ganz normale Leute, die eben diesen nicht so normalen Job haben, der nicht so normale Opfer manchmal erfordert.
Vielleicht können wir mal den früheren Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, einspielen. Der hat nämlich eigentlich und sich dann meiner Ansicht nach irgendwie selbst widersprochen. Der hat das in der Debatte folgendermaßen erklärt.
Ich finde, wir sollten uns eine Militärpräsenz am 15. Juni sparen und lieber Veteranen und Veteranen einladen zu einer Bootsfahrt, eine schöne Party machen und genießen das, was zu genießen ist.
Also, Bootsfahrt ist jetzt ja schon nah dran am Picknick. Also genau, von daher, ja. Das ist ja nicht weit davon entfernt. Also, ja. Ich finde auch der Tag, 15. Juni, auch wieder hier, Volkstrauertag. Es ist im November eigentlich immer schlimmes Wetter. Es ist ganz, ganz fürchterlich, wenn man nicht schon das Gefühl hat, man möchte sich eben Strick nehmen, weil es alles so düster und so dunkel ist. Und dann halt noch dieser Tag. Und da 15. Juni finde ich auch die richtige Entscheidung, in den Sommer zu gehen.
Darauf haben übrigens die Veteranen auch Wert gelegt. Das haben die sich schon alles mitgedacht dabei. Also die wurden ja oft angehört und nach ihren Wünschen da auch befragt.
Trotzdem muss man ja auch sagen, darf jetzt kein falscher Eindruck entstehen, dass es da nur Party gibt, um jetzt die Soldaten in die Mitte der Gesellschaft wieder zu holen, wo sie ja, seitdem es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, so in dem Maße nicht mehr sind. Früher war es so, dass jeder irgendwie einen Kontakt hatte zur Bundeswehr, weil irgendwer, der Neffe, der Sohn, auch die Tochter dann später, die sich freiwillig gemeldet hatten, dann auch eben in der Bundeswehr war. Das gibt's ja in dem Sinne nicht mehr. Es hat ja auch einen ernsthaften Hintergrund. Auch die Genese dieses Veteranentags ist ja auch eng verbunden mit Afghanistan, mit diesem Einsatz, den wir dort 20 Jahre erfolglos betrieben haben. Und das hat ja einiges in Bewegung gebracht. Und da kam mir jetzt wieder in den Kopf Karl Theodor zu Guttenberg, erinnern wir uns, war mal Verteidigungsminister. Der hat erstmals damals von Krieg gesprochen. Da gab es einen Aufschrei, dass deutsche Soldaten an einem Krieg beteiligt seien. Dann war es Thomas de Maizière als Verteidigungsminister 2012. Der hat als Christdemokrat, glaube ich, den ersten Versuch unternommen, einen solchen Veteranentag einzurichten. SPD und Grüne waren damals dagegen. So, und ich persönlich war immer wieder mal in Afghanistan, auch zufällig 2010 in Kabul, in Kunduz, als es zu den Karfreitagsgefechten kam und drei deutsche Soldaten da gestorben sind. Und wir haben die gefallenen Soldaten dann im Regierungsflugzeug mit nach Deutschland genommen, sind extra länger gewesen. Das war sehr bewegend, sehr beeindruckend. Wir haben dann auch mit den Kameraden von denen, die mit nach Hause fliegen durften, gesprochen. Und die haben dann immer wieder gesagt, ja, deren Tod darf nicht vergebens sein. Und jetzt stehen wir vor diesem Scherbenhaufen Afghanistan, 2 Jahre Einsatz, wo ich mich auch damals immer wieder gefragt habe, was machen wir eigentlich hier? Was machen deutsche Soldaten hier? Muss Deutschlands Freiheit wirklich am Hindukusch verteidigt werden? So, und dann sind eben auch so Leute wie Johannes Ahl, der es ja auch erlebt hat, und das hat ja auch in der Debatte heute eine Rolle gespielt, die in Afghanistan gewesen sind und auch die Angehörigen, die Familienangehörigen, die traumatisierten Soldaten. Ein AfD-Abgeordneter hat heute das Beispiel gebracht von einem Afghanistan-Soldat, der sich 2019 noch während des Einsatzes das Leben genommen hat. Also diese Schicksale gibt es ja alle und das spielt doch auch alles mit rein in diesen Veteranentag, also nur nicht, dass jetzt
aber überhaupt darüber zu sprechen, Frank, überhaupt darüber zu sprechen, weil normalerweise erinnern wir nicht wirklich an die drei gefallenen Soldaten von Karfreitag. Das ist alles nicht Teil unserer Erinnerung. Und die Bundeswehr ist auch nicht wirklich in unserer Wahrnehmung. Also als Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, die Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen, wenn die Uniform tragen, dann können die für umsonst in der Bahn fahren. Ich persönlich fand das gut, weil du überhaupt mal wieder mehr Leute von der Bundeswehr im Zug gesehen hast. Und das, was du sagst mit der ernsten Seite von dem Veteranentag, das gehört in jedem Fall dazu. Und das ist ja auch Teil, wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Hilfe und Unterstützung für die Soldatinnen und Soldaten, die PTSD haben, auch für deren Familien, die natürlich
posttraumatisiert sind.
Genau, posttraumatisiert, das war jetzt die englische oder amerikanische Abkürzung dafür. Aber da sich auch mehr zu kümmern. Also es geht jetzt ja über diesen Tag hinaus. Es geht ja auch um eine bessere Versorgung derjenigen, die erkrankt sind durch ihre Arbeit und auch möglicherweise eine bessere Unterstützung der Familien.
Ich habe mich nur heute dennoch gefragt, ob die Einführung dieses Tages nicht auch als Zeichen des schlechten Gewissens, sage ich mal, der Politik verstanden werden kann, weil man auch so viele Fehler gemacht hat. Mit Blick auf Afghanistan, Blick auf Mali. Auch der Einsatz war nicht erfolgreich. Und das sind hier im Bundestag ja unsere Politiker, Stichwort Parlamentsarmee, die diese Frauen und Männer in den Krieg auch schicken und in diese gefährlichen Einsätze schicken. Und da trägt man natürlich Verantwortung. Weil man sich ja fragen muss, warum waren SPD und Grüne, die Sozialdemokraten als die Friedenspartei, erleben wir jetzt auch immer wieder die Diskussion im Kontext des Ukraine-Krieges, warum sind die plötzlich dafür, einen solchen Veteranentag einzurichten? Also man hat ja auch viele Fehler gemacht und da kommt mir gerade eben Afghanistan in den Sinn.
Es gibt auch übrigens, wenn man die Bundeswehr kennt, gibt es dort auch viele Sozialdemokraten. Die sind nur in ihrer eigenen Partei oft und lange nicht richtig durchgedrungen. Man muss auch einfach mal sehen, wir reden natürlich zu Recht über Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz verletzt worden sind an Körper und Seele. Das ist gut und um die muss sich besser gekümmert werden. Die Bundeswehr ist ein Bürokratiemonster und das ist manchmal wirklich furchtbar für die Betroffenen. Aber in erster Linie ist die Bundeswehr ein Instrument unserer Außenpolitik. Das ist das Instrument, was verhindern soll, dass wir unserer Freiheit und Demokratie verlustig werden. Das heißt, in erster Linie muss eine Bundeswehr gut ausgerüstet sein und gute Bedingungen, gute Arbeitsbedingungen bieten, um auch erfolgreich zu sein. Über die Erfolge in Afghanistan und Mali kann man streiten. Ich kenne viele Afghanen, weil meine Frau dort 4 Jahre lang war, die über diese 20 Jahre Lebenschancen erhalten haben, die sie sonst nicht gehabt hätten. Insofern setze ich da auch mal ein kleines Fragezeichen. Der Abzug war natürlich demütigend, muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, diese Bundeswehr ist ein Instrument. Und die verhilft uns zu Freiheit und Sicherheit. Und ohne Sicherheit, und das hat der Bundeskanzler richtig gesagt, ohne die Sicherheit ist alles andere nichts.
Aber du meinst jetzt nicht den Veteranentag, weil es nicht ausreichend Leopard 2 Panzer gibt, haben wir jetzt den Veteranentag.
Nein, das meinte ich nicht. Völlig in Ordnung. Ich wollte eigentlich das aufnehmen, was du meintest, dass wir nämlich mehr im Gespräch sein müssen über Sicherheit. Und wie wir sie herstellen. Wir wollen ja keine durchmilitarisierte Gesellschaft haben. Wir wollen ja keine Demokratien, wollen nicht bis an die Zähne gerüstet sein. Aber wir müssen abwehrbereit sein. Wir müssen kriegstüchtig sein.
Ja, da sind wir bei diesem Wort, kriegstüchtig. Inwiefern steht jetzt dieser Veteranentag auch in diesem Kontext? Also
ich glaube schon, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also, dass es diesen Veteranentag, jetzt diese Entscheidung im Bundestag vermutlich nicht gegeben hätte, wenn nicht vor 2 Jahren und 2 Monaten Putin zu der Vollinvasion auf die Ukraine, also wenn er das da nicht befohlen hätte. Also ich glaube, ohne diesen Krieg, ein Land weiter, also Polen und dann ein Land weiter, beziehungsweise Baltikum und ein Land weiter in der Ukraine, wären wir noch nicht so weit, weil das ist ja auch ein Thema, über das wir heute sprechen. Wir haben jetzt ja in diesen vergangenen 2 Jahren, mehr als 2 Jahren, eine Entwicklung gesehen, die alle drei, die wir sind, die schon lange über Bundeswehr berichten. Das ist ja diese Entwicklung, die wir uns immer gewünscht haben. Und was ich anfangs sagte von Streitkräfte und Strategien, die sicherheitspolitische Community, die damals dieser Radiosendung zugehört hat. Und es war immer der große Wunsch, die gesamtgesellschaftliche Debatte hinzubekommen, über Bundeswehr, Streitkräfte, Sicherheitsinteressen. Was sind deutsche Sicherheitsinteressen? Und es hat nie funktioniert. Es ist halt immer eine sehr überschaubare Gruppe gewesen. Und auch das jetzt mit diesem Krieg. Wir hatten es schon 2014. Da haben es aber nicht ausreichend viele gesehen. Ich weiß, Markus, bei dir war es anders. Also mit der Annexion der Krim, mit dem russischen Einmarsch auch in den Ostgebieten der Ukraine. Aber diese spätestens 2022 ist meines Erachtens jetzt tatsächlich so eine gesamtgesellschaftliche Debatte entstanden darüber, was soll die Bundeswehr? Wie viel ist die Bundeswehr uns wert? Und ich finde das total interessant. Aber du guckst, wie siehst du es, Frank?
Ja, das ist sicherlich genau der Punkt. Doch, da gebe ich dir völlig recht. Also ohne diesen Überfall Putins auf die Ukraine hätten wir wahrscheinlich bis heute keine Zustimmung bekommen. Eine parteiübergreifende Zustimmung im Bundestag für diesen Veteranentag. Wie sehr die Meinungen da auseinandergehen, das fand ich habe eben den AfD-Abgeordneten ins Gespräch gebracht, Hannes Gnauk, Oberfeldwebel, so hat er sich da vorgestellt, der war auch in Afghanistan, der ist für diesen Veteranentag und im gleichen Atemzug sagt er, wir müssen aber dafür sorgen, dass keine Deutschen mehr, wie hat er gesagt, an der Ostfront fallen. Wir dürfen müssen verhindern, dass wir in diesen Krieg hineingezogen werden. Wir müssen verhandeln mit Russland. Also die AfD-Position, die wir ja immer hören. Und das zeigt für mich diesen Spagat, weil ja viele eben auch gesagt haben, wir haben ja darüber gesprochen, also dieser Veteranentag ist ein Ausdruck einer Militarisierung unserer Gesellschaft. Was ja viele, auch Sozialdemokraten, nicht wollen. Also die Aufstockung des Verteidigungsetats, das Sondervermögen, 100 Milliarden da reinstecken und jetzt vielleicht nochmal so viel Geld, das 2%-Ziel, das ist ja auch unter Sozialdemokraten, auch unter Grünen umstritten. So, und das spielt ja da auch mit rein. So, aber diese Aussage zeigte mir eben, wie weit die Meinungen da auseinandergehen.
Wobei man natürlich auch jetzt einfach hergehen kann und sagen kann, das ist aber auch ein Beleg dafür, dass es gut ist, sich verteidigen zu können. Also du hast ja das Wort kriegstüchtig schon erwähnt. Das, was wir gerade sehen, was in der Ukraine passiert, die Ukraine gibt es noch, weil sie sich verteidigen können. Sie wird stark vom Westen unterstützt, aber es sind auch Soldatinnen und Soldaten dort, die das tun. Und da habe ich den Eindruck, dass das nicht ohne Wirkung geblieben ist bei uns in Deutschland, wenn ihr euch überlegt, die Zeitenwende-Rede von Scholz.
Finde ich wichtig, darauf hinzuweisen, denn man muss ganz klar sagen, wir sollten unsere Verteidigungsbereitschaft nicht an unseren innergesellschaftlichen Gefühligkeiten orientieren. Das ist ein echtes Problem. Das Problem ist nicht, ob wir an zweiter Stelle sind, hinter den Amerikanern als Finanzier zum Beispiel der Ukraine. Das Problem ist, es ist immer noch nicht genug, was wir tun. Das Problem ist da. Es liegt außerhalb Deutschlands, es stellt sich. Wir müssen uns dieser Realität einfach stellen. Und egal, wie man sich ihr dann stellt, und ich teile jetzt zum Beispiel diese Position dieses AfD-Abgeordneten Gnauk nicht, dass man mit Russland verhandeln sollte. Aber ich finde es gut, dass diesen Fragen, diese grundsätzlichen Fragen von Sein oder Nichtsein in dieser Gesellschaft zur Sprache kommen jetzt.
Lass uns nochmal zum Schluss dieses Komplexes nochmal eine grüne Stimme hören. Merle Spellerberg, grüne Bundestagsabgeordnete, die auch diesen Veteranentag, den Antrag, über den da heute abgestimmt wurde, mit vorbereitet hat.
Es ist kein Tag der Heroisierung. Es ist auch kein Tag der Rekrutierung. Es ist ein Tag für die Menschen, die gedient haben und ihre Angehörigen. Für Begegnung, für Gedenken, für Zusammenhalt.
Kein Tag der Rekrutierung. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe hier ein Zitat gefunden, auch von einem Afghanistan-Veteranen in Anführungszeichen, der sagt, es geht hier nicht nur um die Gefallenen des Karfreitags von 2010 eben. Es geht nicht nur um die mehr als 100 toten Soldatinnen und Soldaten, die wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges gehabt haben. Ich glaube, in Afghanistan waren es etwa 59 Tote. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf. Es geht darum, den Lebenden auch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Darüber haben wir gesprochen jetzt eben. Aber es geht doch auch darum, und auch das haben wir ja schon diskutiert, die Bundeswehr ins Bewusstsein zu holen, über Aufgaben der Bundeswehr zu diskutieren und eben vielleicht doch auch damit Leute zu rekrutieren. Wir haben einen erheblichen Personalmangel. Markus, du hast es ja schon angesprochen. Die Aufstockung der Bundeswehr ist geplant. Bis 2031 will man von 183.000 auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten gekommen. Und der jüngste Wehrbericht sagt, dass es einen Personalrückgang gegeben hat, was ja auch verständlich ist. Also man muss sich ja, wenn man sich als junger Mensch entscheidet, jetzt zur Bundeswehr zu gehen, man muss sich ja vergegenwärtigen, dass das eben schnell auch zu einem Einsatz im Krieg führen kann. So, und da muss ich doch auch ein Bewusstsein schaffen und dafür sorgen, vielleicht auch mit einem Veteranentag, dass ich Leute rekrutieren kann, dass ich denen zeigen kann, ihr findet Anerkennung in der Gesellschaft. Wir haben Wertschätzung, wir haben Respekt vor dem, was ihr da tut, um sie zu motivieren, dieses Risiko überhaupt einzugehen.
Kann ich dazu ganz kurz, du bist angesprochen, Markus, aber weil wir bei uns im Podcast mit Dr. Nicole Schilling gesprochen haben, das ist so die stellvertretende Chefin des Personalamts der Bundeswehr. Und sie erklärt, dass sie eigentlich nicht so große Probleme haben, Leute zu finden, die Soldat und Soldatin werden wollen. Also Dinge, die du nur bei der Bundeswehr tun kannst, zum Heer zu gehen oder also einen Panzer fahren lernen oder schießen lernen oder so etwas, also so soldatische Ausbildung. Die haben Schwierigkeiten wie alle anderen Unternehmen in Deutschland auch, halt Fachkräfte zu finden. Es gibt ja insgesamt weniger junge Leute, so um die 700.000 ist, glaube ich, ein Jahrgang. Und dann von denen ausreichend Menschen zu begeistern, zur Bundeswehr zu gehen, das fällt halt sehr schwer. Sie haben trotzdem auch, was Personal in den Teilstreitkräften angeht, haben sie Probleme. Ich glaube, bei der Marine sind nur so um die paar 70% der Stellen besetzt. Aber das fand ich eine interessante Sache, dass sie gesagt hat, also auf dem freien Markt, wenn es darum geht, Konkurrenz um IT-Kollegen zum Beispiel oder Konkurrenz einfach um Fachkräfte, da fällt es der Bundeswehr schwer. Und da ist sie dann ja zum Teil auch nicht so attraktiv. Wer möchte zu einem Laden gehen, von dem man hört, er ist hier und da Anlass für Witze, weil es alles lange dauert. Du hast gerade Bürokratiehölle oder Monster gesagt.
Bürokratiemonster. Das hat ein ehemaliger Wehrbeauftragter, Hans-Peter Bartels
gesagt. Genau. Und deswegen hat die Bundeswehr da wirklich handfeste Probleme, weil du hast zwar jetzt zum Beispiel diese 100 Milliarden Sondervermögen und kaufst dafür auch neue Waffensysteme, neue Panzer und neue Flugzeuge, bloß du brauchst dann ja auch Leute, die das alles warten, fliegen und fahren.
Das mit dem Bürokratiemonster, das ist in der Tat auch gerade bei der Rekrutierung ein Problem, weil nämlich da junge Leute kommen und die öffnen sich gerade erst für den Arbeitsmarkt und schauen sich um und dann haben sie vielleicht dieses Angebot von der Bundeswehr und denken, das ist aber interessant. Und bei der Bundeswehr kann man viel lernen. Das sind also, ich weiß nicht, zig Lehrberufe, die man dort lernen kann. Man kann dort studieren. Man kann dort schon von Anfang an Geld verdienen. Das ist auch echt teilweise interessant für die Leute. Nur, dann melden sie sich dann, vielleicht sogar schaffen sie den Weg in das Rekrutierungsbüro und dann kommen sie da an und sagen was und dann dauert es 3 Monate, bis sie wieder von der Bundeswehr hören.
Die Rücklaufzeiten, die oder sind echt 6 Monate. Also sie gehen da jetzt dran, ne? Sie wollen da jetzt dran gehen, aber das ist schon...
Was auch beklagt wird von Eva Högel beispielsweise, der Wehrbeauftragten im jüngsten Wehrbericht, dass die Abbrecherquote so hoch ist.
Wahnsinn.
Dass viele dann erstmal die Attraktivität der Bundeswehr, die vermeintliche, erkennen und dann möglicherweise in runtergekommenen Kasernenhausen oder quer durch die Republik nicht heimatnah eingesetzt werden können und dann den Job wieder schmeißen, weil sie in der freien Wirtschaft auch gerade jetzt bessere Chancen haben, was Besseres finden können. Also da muss die Bundeswehr ja auch attraktiver werden.
Also die Abbrecherquoten sind sehr hoch in den ersten 3 Monaten, ersten halben Jahr. Also das ist ein wirklich großes Problem.
Das wundert mich nicht. Also selbst wenn die Bundeswehr top ausgestattet wäre, ist das ein harter Beruf. Man kommt einfach da an, muss eine ungeheure Disziplin erstmal erhalten und als junger Mensch, als ich sag mal 19, 20, 21-Jähriger, das ist echt hart. Und dann kommt da noch eine Ausbildung zu, die unter Umständen sehr, sehr anspruchsvoll ist und fordernd. Und die natürlich auch beinhaltet, zu reisen und zur Kaserne zu fahren. Man kann die Familie nicht so oft. Das ist ein harter Beruf, der mit vielen Lasten, das wird da auch immer bleiben. Aber gerade weil das so ist, muss die Bundeswehr natürlich besser ausgestattet werden. Und diese Bürokratie ist tatsächlich.
Und besser ausstatten heißt noch mehr Geld reinstecken.
Aber du musst dann auch sicher sein, weißt du, dass dieses Geld auch ordentlich eingesetzt wird. Ja, ja. Also, weil ich sehe das ja auch mit der Bürokratie. Das ist echt ein Problem. Also jeder von uns, der mal mit der Bundeswehr hier und da zu tun hat, da kann das auch schon mal dauern. Nicht immer, aber kann schon dauern. Und wenn du jetzt dieses viele mehr Geld nimmst, um die Bundeswehr besser auszurüsten, dann möchtest du ja nicht, dass das in dieser Bürokratie einfach so weggeatmet wird und dann wups, ist das Geld weg.
Ich bezweifle nur, dass sich das Personalproblem, was wir haben bei der Bundeswehr, wenn man eben voraussetzt, dass wir auch wegen des russischen Angriffskrieges und wegen der Weltlage eben mehr tun müssen für Verteidigung, sind wir drei uns wahrscheinlich hier einig, aber das wird ja auch in Zweifel gestellt, ob man es mit Geld alleine wird richten können. Und da möchte ich jetzt wieder den Bogen spannen zum Veteranentag. Da könnte man zugespitzt ja auch sagen, statt eines Veteranentages, der dafür sorgen soll, eben die Bundeswehr in die Gesellschaft, ins Bewusstsein zu holen, Werbung quasi auch zu machen für die Bundeswehr, bräuchten wir eigentlich die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Denn das habe ich ja eben auch gesagt, früher hatte jeder Kontakt zu Bundeswehrangehörigen und das ist nicht mehr gegeben.
Ja. Ich meine, das wissen wir ja, dass der jetzige Verteidigungsminister Boris Pistorius durchaus ein Freund der Idee einer Dienstpflicht ist. Also wir sollten da an der Stelle einfach unterscheiden. Eine Wehrpflicht, wie sie früher war, bis 2011, als sie ausgesetzt wurde. Eine Wehrpflicht nur für Männer und nicht für Frauen, wo dann halt auch die Wehrgerechtigkeit stark in Frage gestellt wurde, ja auch mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil belegt. Also das alles geht nicht mehr. Und es geht übrigens auch gar nicht mehr, weil es ja auch die Kreiswehrersatzämter gar nicht mehr gibt. Die ganze Struktur, die es gab für Wehrpflicht in Deutschland, die ist abgeschafft. Also nach 2011, nach diesem Aussetzen, du kannst heute...
Du könntest das ja wieder aufbauen.
Ja, aber es kostet total viel Geld. Es kostet richtig viel Geld. Und das ist ja das Ding, du könntest heute im Kriegsfall, im Verteidigungsfall, soll die Bundeswehr ja an alle Männer im wehrfähigen Alter rankommen. Aber es gibt diese Daten gar nicht. Also es gibt die Kreiswehrersatzämter nicht, es gibt diese Daten nicht. Es gibt vor allen Dingen sehr viel zu tun und einen Verteidigungsminister, der die Dienstpflicht interessant findet. Und offenbar jetzt Anfang der Woche ist ihm vorgetragen worden im Ministerium, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gäbe, wie so eine Dienstpflicht ausgestaltet werden kann. Er war ja in Skandinavien unterwegs. Wir haben schon häufiger von Boris Pistorius gehört, dass er das schwedische Modell gut findet. Ein Jahrgang bekommt einen Brief, also ein Jahrgang von 18-Jährigen bekommt einen Brief und ein kleiner Teil von denen wird zur Musterung eingeladen. Und das findet er interessant und er will offenbar Anfang Mai, hat er jetzt gestern Abend in der ARD gesagt, Anfang Mai möchte er so mitteilen, wie seine Gedanken da aussehen. Und er hatte noch so gesagt, er müsse davor noch einige politische Gespräche führen. Bundeskanzler ist, glaube ich, auch sehr zurückhaltend, was eine Dienstpflicht angeht. Ihr wisst es, die Grünen, die FDP, die Koalitionspartner sind auch nicht unbedingt an Bord.
Also Rückkehr zur Wehrpflicht auf keinen Fall. Das wird so nicht mehr laufen. Aber wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, wie das System damals tatsächlich ausgesehen hat, war es ja so, dass zum Beispiel in meinem Jahrgang viele dann auch den Wehrdienst verweigert haben und soziale Dienste geleistet haben. Und das wäre ja bei einer Dienstpflicht sozusagen unter anderem Vorzeichen ähnlich. Die meisten würden zu den Johannitern gehen oder ins örtliche Krankenhaus, in die Pflege oder zum Roten Kreuz. Und wenn nur 10% eines Jahrgangs sich entscheiden würden oder nur 5% eines Jahrgangs sich entscheiden würden für die Bundeswehr, dann wäre schon mal was gewonnen. Das wäre tatsächlich ein großer Gewinn. Das kann man aber nur peu à peu wieder aufbauen, weil diese Struktur mit Wehrkreisersatzamt und so, das gibt's alles nicht mehr. Das ist alles weg. Das würde unglaublich viel Personal und Aufwand machen, das jetzt aus dem Boden zu stampfen. So kann es nicht gehen. Aber man kann eben den jungen Menschen sozusagen in Erinnerung rufen, da ist auch noch die Bundeswehr. Es geht auch noch dort. Und das ist alles, was nötig ist.
Und was Boris Pistorius ja offenbar auch sehr beeindruckt hat in Skandinavien, war das Reservistensystem. Und in die Richtung scheint er zu denken. Also auch so eine Dienstpflicht, vor allen Dingen, um viele Reservisten zu gewinnen. Also weil Reservisten, das liegt jetzt so ziemlich am Boden, das ganze System da bei der Bundeswehr. Und das ist so ein Hauptgedanke. Und natürlich genau, Markus, das, was du sagst, wenn ich mal da bin bei der Bundeswehr und ich stelle fest, ach guck mal, das ist ja ein interessanter Job, das sind ja nette Leute und es macht mir auch Spaß, hier bleibe ich gern.
Aber Anna, du hast auch die politischen Vorbehalte angesprochen, die es da ja bei SPD und Grünen insbesondere auch gibt. Pistorius muss noch Gespräche führen, im kommenden Jahr haben wir Bundestagswahl. Wird das Thema Einführung einer Dienstpflicht, wie immer die auch aussehen soll, wird das nicht verschoben auf die Zeit nach der Bundestagswahl für die nächste Bundesregierung?
Also er, Boris Pistorius, sagt, vermutlich muss man dafür eine Grundgesetzänderung haben. Also weil du musst es ja auch erweitern. Es sollen dann nicht nur Männer gezogen werden oder angeschrieben werden, sondern Frauen auch. Und das sieht er jetzt erstmal, glaube ich, vor der Bundestagswahl nicht mehr. Ich finde es aber schon interessant, dass er da jetzt aufs Tempo drückt. Friedrich Merz, er hatte vor 2-3 Wochen, hatte die Unionsfraktion eine Veranstaltung zur Zeitenwende Bundeswehr und da hat sich Friedrich Merz eingelassen und hat gesagt, also er würde das unterstützen, er sei auch für das schwedische Modell. Da hat er dann auf jeden Fall die Union. Ich glaube, die FDP sieht es auch sehr skeptisch, wir möchten auch keine Dienstpflicht haben. Ja. Und von daher bin ich mal auf die politischen Gespräche, die Boris Pistorius noch führen möchte, bis Mai gespannt.
Dann sollen wir Vorschläge bekommen. Ich hatte schon im April damit gerechnet, so hieß es mal. Wir haben die finanziellen Probleme der Bundeswehr angesprochen, Stichwort Verteidigungsetat, die Haushaltsverhandlungen für den Etat des kommenden Jahres 2025 sind im Gange. Es soll überall gekürzt werden. Wir wissen es, der Finanzminister, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will nicht an die Schuldenbremse ran, er will keine Steuererhöhungen, es muss gespart werden. Und von ihm wissen wir auch, dass er hinter der Bundeswehr steht, auch Geld bereitstellen will, deutlich mehr Geld eben für die Verteidigung. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat da eine Zahl von, ich glaube, 6,5 Milliarden Euro ins Gespräch gebracht, die er bräuchte fürs kommende Jahr, um auch das 2%-Ziel zu erfüllen.
In jedem Fall. Also Boris Pistorius, im vergangenen Jahr war er ja angetreten, als er das Amt übernommen hatte von Christine Lambrecht und hatte gesagt, also er bräuchte 10 Milliarden Euro mehr und hat im vergangenen Jahr, ich meine es seien 1,7 Milliarden Euro mehr bekommen. Und das war aber auch mehr oder weniger für den Ausgleich der Tariferhöhung.
Genau. Also da haben viele gesagt, nicht mal dafür reicht es.
Und das fand ich interessant, weil ich war überrascht. Ich dachte jedenfalls, er würde mehr bekommen. Das ist nicht der Fall gewesen. Deswegen müssen wir gucken, wie das in diesem Jahr ist. Was man fürs vergangene Jahr sagen kann, es hat sonst kaum ein anderes Ressort Erhöhung bekommen. Und das ist ja auch so, wie der Verteidigungsminister argumentiert. Aber nur sozusagen mein Ressort, das hat wenigstens ein bisschen mehr bekommen. Aber um diese 2% zu erreichen, bei diesem Wirtschaftswachstum oder nicht so großem Wirtschaftswachstum, was wir haben, weil es ja immer vom Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, diese 2% für die Verteidigungsausgaben, hat er jetzt halt die 6,5 Milliarden ins Spiel gebracht. Und wenn man sich überlegt, welche anderen Forderungen alles noch gibt, wenn ich das nur mal beschreiben darf, ich sehe Stirnrunzeln auf der Stirn von Frank Capellan und ein Kopfschütteln bei Markus Pindor. Also es wird sehr, sehr schwierig und ich glaube, dass es nicht geht, ohne ein weiteres Sondervermögen oder um ein partielles Aussetzen der Schuldenbremse. Ich habe nicht den Eindruck, dass du das aus der Substanz sparen kannst.
Also ganz kurz noch, der Wissenschaftler Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hat in seinem jüngsten Buch gefordert, dass wir eine sicherheitspolitische Dekade brauchen und damit alles Mögliche finanzieren müssen. Es geht nicht nur um die Bundeswehr. Es geht auch um gesellschaftliche Resilienz. Es geht um unsere Brücken. Können da Panzer drüber fahren? Nur eine von vielen Fragen. Und dafür wird das Geld, was jetzt zur Verfügung steht, überhaupt nicht reichen. Vielleicht sind das auch Blütenträume von Christian Mölling. Aber der Bedarf ist weitaus größer. Die FDP hat schon gezeigt, dass sie nur für Sicherheit vielleicht von der Schuldenbremse gehen würde. Ich glaube, dass es dafür Sympathien geben könnte. Ich glaube auch, dass es schwierig wäre, bei SPD und Grünen dafür Mehrheiten zu finden. Aber schauen wir mal, ohne das, ohne neue Kredite oder ohne von der Schuldenbremse gehen, wird es nicht gehen. Wir müssen aber da in unsere Sicherheit investieren.
Also ihr seid da offenbar doch zuversichtlicher als ich, dass es da Bewegung geben könnte. Also ich verstehe Christian Lindner doch eher so, dass er sagt, also in Sachen Schuldenbremse, da lässt die FDP auch mit Blick auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht mit sich reden. Und auch die Union, die man bräuchte, um etwa ein neues Sondervermögen auf den Weg zu bringen durch eine Grundgesetzänderung. Da ist ja auch schon, stehen ja Forderungen im Raum, da wurden Zahlen genannt, wir brauchen 300 Milliarden Euro Sondervermögen. Ich glaube, Eva Högel, die Wehrbeauftragte, war die erste, die eine solche Zahl ins Gespräch gebracht hatte. Die Union wird es aus parteitaktischen Gründen, glaube ich, auch nicht tun.
Und Wobei bei den Länderministerpräsidenten, bei den Unionsministerpräsidenten, außer bei Markus Söder, gibt es ja eine gewisse Bewegung, was die Schuldenbremse angeht. Und wenn die Union irgendwann regieren sollte, wird sie auch Geld brauchen. Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin aber bei dir, was die FDP angeht, die so ähnlich wie das Tempolimit sehen die das als ihren USP, ihren Unique Selling Point, Schuldenbremse nicht anfassen.
Und für die ist besonders schwierig. Aber ich frage mich auch, was los ist, wenn auf einmal große Sondervermögen aufgenommen werden oder im Haushalt umgeschichtet wird bei den anderen Parteien. Also da werden auch keine Glückstränen fließen, das muss man ganz klar sagen. Das ist eine harte Aufgabe, nur die muss man auch politisch verkaufen. Ich habe ja immer noch als optimistischer Mensch die Hoffnung, dass die Probleme sich ihre Koalitionen suchen. Und dieses Problem ist einfach da, es ist riesengroß und ich habe Hoffnung, dass die Einsicht wächst, dass man da jetzt wirklich massiv investieren muss.
Ja, aber mein Eindruck ist eher, dass man auch dieses Problem dann der langfristigen, mittelfristigen Finanzierung der Bundeswehr vertagen wird auf die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl. Und eigentlich müsste man ja jetzt doch schon einen Finanzplan aufmachen. Wir wissen, dass das Sondervermögen, die 100 Milliarden Euro 2027, Ende 2027 aufgebraucht sind. Deutschland steht im Wort, auch durch die Aussage von Olaf Scholz, und man weiß nicht, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Es wird von Donald Trump bisher immer wieder darauf gedrängt worden, dass wir das 2%-Ziel erfüllen müssen. Olaf Scholz hat gesagt, wir werden es erfüllen, aber dann ist die Frage, wie und wie viel Geld können wir dann in den Jahren 2027, 2028, 2029, Folgejahre dann wirklich für die Bundeswehr zur Verfügung stellen. Und da kommen ja gewaltige Aufgaben auf uns zu. Markus, du hast es angesprochen, Stichwort Brücken beispielsweise. Denkt kein Mensch drüber nach.
Infrastruktur, ich meine, wir haben jetzt gerade dieses große Manöver Quadriga und das ist ein großes NATO-Manöver. Da beginnt jetzt, am Montag hat die heiße Phase begonnen und da geht es letztendlich darum, Mensch und Material vom Westen Europas rüber in den Osten zu bringen. Und wenn man sich die Landkarte anguckt, welches Land liegt da zwischen Westen und Osten, das sind halt wir. Und Deutschland ist eine zentrale Drehscheibe für jede Art von Transport, Schienen, Brücken, all dieses. Da haben wir in den vergangenen Jahrzehnten wirklich nicht viel investiert. Und deswegen sind das total berechtigte Fragen. Ich sehe nicht so viel Bewegung bis zur nächsten Bundestagswahl. Ich hatte ja gedacht, jetzt bei den Haushaltsplanungen für das nächste Jahr würde man jetzt wird sehr nerdig technisch, in der mittelfristigen Finanzplanung für den Verteidigungsetat vielleicht schon mal sehen, dass der langsam anwächst. Also weil bislang gibt dieser Verteidigungsetat von 52 Milliarden Euro, das ist nicht die 2% Verteidigungsausgaben, die NATO gerne von Deutschland hätte.
Dann wären wir, glaube ich, bei 75.
Dann wären wir bei 75, genau. Und wir kommen so Pi mal Daumen hin, weil wir jetzt einen Teil aus den 100 Milliarden Sondervermögen nehmen. Das können wir auch im nächsten Jahr nehmen. Aber du hast das ja gesagt, 2027 ist einfach Schluss. Und von daher wäre es logisch, jetzt langsam anzufangen, den eigentlichen Verteidigungsetat anwachsen zu lassen. Ich glaube aber nicht, dass wir da irgendwas sehen. Also wenn da ein Aufschlag für das Verteidigungsministerium im nächsten Jahr rauskommt, dann wäre das schon was. Aber Finanzen ist halt immer so, was ist es dir wert? Das ist ja das genau. Böse an Geld und an Zahlen und an Finanzen. Du sagst damit, was ist es dir wert?
Ja. Und um einen Posten, der auch einen Haufen Geld kostet, mal zu nennen, wir wollen eine Brigade nach Litauen schicken. Roundabout 5000 Soldaten mit Familien, die sollen da leben. Das muss alles finanziert werden, auch mit dem Material, das dorthin verlagert wird und ersetzt werden muss. Mal ganz abgesehen auch von Panzern, von Patriot-Systemen, all das, was jetzt derzeit auch in die Ukraine geliefert wird. Und das wäre meine einzige Überlegung, und das ist ja auch vielfach schon angedeutet worden, dass man im Laufe dieser Haushaltsberatung, im Laufe dieses Jahres noch sagt, wir müssen die Karte nochmal ziehen, Notlage. Wir müssen so viel Geld mit all den Folgen, dem Rattenschwanz, in die Ukraine stecken, dass wir es auf normalem Wege nicht mehr finanzieren können. Und da würden möglicherweise alle mitgehen, auch die FDP, wenn man über eine Notlage nochmal einen Kredit aufnehmen würde.
Ich glaube, die FDP wäre da gar nicht so sehr das Problem, weil wenn man einen Kredit aufnimmt, dann weiß man genau, wofür man das tut und man kann den binden und dann kann man es an Sicherheit binden. Das wäre ganz im Interesse der FDP. Aus dem laufenden Haushalt, das wäre schwieriger für sie. Insofern, ich vermisse erstmal einfach die, was die Engländer und Amerikaner Leadership nennen. Also ich vermisse, dass der Kanzler klare Signale sendet und sich und auch politisches Kapital darauf verwendet, dass die Bundeswehr ausreichend finanziert wird, darauf zu drängen auch. Ich glaube, er ist sich seiner eigenen Partei nicht sicher. Die Hälfte der SPD im Bundestag ist, glaube ich, nicht so begeistert vom derzeitigen Kurs und nimmt das alles nur mit Grimmen hin, weil sich der Fraktionschef Mützenich für den Kanzler verwendet hat. Aber ich glaube, dass es für die SPD schwierig ist und dass es für den Kanzler schwierig ist, weil er sich seiner eigenen Partei da nicht sicher ist. Da müssen die Signale herkommen. Da muss das passieren. Put your money where your mouth is, sagen die Amerikaner. Und das tut er eben nicht. Er führt große Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ohne Sicherheit ist alles nichts. Ich habe das eben zitiert. Aber ich sehe nicht, dass er den Deutschen erklärt, Leute, wir müssen jetzt mal andere Prioritäten setzen. Es ist gefährlich in dieser Welt und die Gefahr wächst. Und wenn wir da nicht uns gegen wappnen, dann laufen wir Gefahr, dass uns das kostbarste Gut, nämlich die Sicherheit nach außen hin, einfach entgeht.
Also ich finde, dass er schon etwas tut. Ich finde, dass du nicht sagen kannst, dass er gar nichts tut. Also du hast zum einen die 100 Milliarden Sondervermögen, das ist jetzt schon ein bisschen her, 2 Jahre, dass er das in der Rede gesagt hat. Es wird spannend jetzt in diesem Sommer, weil ja der NATO-Gipfel in Washington ist, 75 Jahre NATO. Und wenn ich das von dem Ablauf im Bundestag richtig sehe, Christian Lindner, der Finanzminister, möchte ja bis zum 2. Mai wissen von den Ministerien, wo die Geld einsparen wollen. Und wie der Haushalt aussehen soll, das müssten wir ja eigentlich vor der Sommerpause wissen. Und das
Anfang
wüssten,
Juli Kabinett, ne,
genau,
ist der Plan.
Anfang Juli ist Kabinett. Und dann sehen das ja auch unsere Verbündeten, was Verteidigung uns wert ist. Und mit diesen Zahlen fährt dann ja auch Olaf Scholz nach Washington zu dem NATO-Gipfel, wo er ja bei dem NATO-Gipfel im vergangenen Jahr zugesagt hatte, Deutschland werde mindestens 2% des deutschen Bruttoinlandsprodukts eben für Verteidigung ausgeben. Nicht nur der Verteidigungsetat, aber alles, was man halt darunter fasst. Kann. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man da noch was sieht. Also ich sehe den Punkt, Markus, mit wie ist das mit der Leadership, mit der Anführerschaft. Ich glaube, wir sind aber noch nicht am Ende dieser Frage oder der Antwort auf deine Frage.
Ich hoffe das.
Wir sind am Ende, würde ich sagen. Ich denke mal, wir werden noch viele... Am Ende sind wir vielleicht auch ein bisschen ratlos. Wir können nicht all die Fragen beantworten, die sich da stellen. Was ist die Bundeswehr? Was ist Verteidigung uns wert? Darüber haben wir diskutiert. Also zuletzt eben im ganz speziellen finanziellen Sinne. Aber es geht ja eben auch um Wertschätzung der Arbeit, die Soldatinnen und Soldaten in diesen schwierigen Zeiten für uns tun. Stichwort Veteranentag. Das war der Anlass für unser Gespräch. Anna Engelke, danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung, weil ich ja auch Hörerin eures Podcasts bin. Also von daher danke, dass ich einmal rüberkommen durfte.
Danke auch an Markus Pindur, dass du hier warst. Wir werden bestimmt in dieser oder ähnlichen Runden dann nochmal zusammensitzen. Da werden wir genügend Gelegenheiten zu finden. Ein kurzer Hinweis noch, wir sind am 3. Juni in Jena. Wir sind ja gerade so ein bisschen mal wieder auf Deutschland-Tournee in Jena zu Gast. Es gibt da noch Tickets. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr Interesse habt, dort uns persönlich zu erleben, an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und wir sind natürlich auch interessiert an Feedback. Lobendes, Kritisierendes, wie auch immer zu dieser Sendung. Ihr erreicht uns per Signal und WhatsApp unter der Nummer 0160 9130 7007. Das war's von dieser Stelle. In der Technik war Ralf Seidler und in der Redaktion Moritz Metz. Ich gucke hier durch die Scheibe, da sehe ich die beiden. Und Moritz ist übrigens auch einer der Hosts in unserem Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen zu künstlicher Intelligenz im Alltag. Spielt auch im Verteidigungsbereich zunehmend eine große Rolle. Und in der heute erschienenen Folge geht es um KI und die vielen Wahlen, die in diesem Jahr auf die Welt und Deutschland zukommen. Anfang Juni die Europawahl. Deepfakes und Demokratie, beeinflusst KI den Ausgang von Wahlen? So der Titel. Sicherlich hörenswert und sicherlich auch ein Thema, was wir hier im Politik-Podcast auch mal aufgreifen werden im Kontext der Europawahl oder der Landtagswahlen möglicherweise. Das war's von dieser Stelle. Ich danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Hier war Frank Capellan, Markus Pindur, Anna Engelke. Macht's gut.
Tschö.
Tschüss.